Hallihallo und herzlich willkommen zu Kicker Daily am Mittwoch. Mein Name ist Yannick Brunner und bei mir heute die liebe Caroline Labes.
Hallo Yannick.
Ja, wir schauen heute mal ins Saarland, genauer gesagt nach Saarbrücken, wie mir gesagt wurde. Da gab es gestern die nächste waschechte Pokalsensation.
Genau, so sieht's aus. Bevor wir das aber machen und mit unserem Reporter Timo Müller genauer darüber quatschen, haben wir jetzt aber erstmal die News des Tages für euch.
Schon am Dienstagabend haben italienische Medien darüber berichtet, jetzt ist es offiziell. Maurizio Sarri ist nicht mehr Trainer von Lazio Rom. Genau eine Woche nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern ist Sarri zurückgetreten. Die Gründe für die Trennung gehen aber weit tiefer als das Aus gegen die Bayern. 6 der letzten 8 Ligaspiele gingen verloren. Außerdem soll es auch Reibungen zwischen Trainer und Vereinsführung gegeben haben. Als Nachfolgekandidat galt jetzt unter anderem auch Miroslav Klose, der hat ja 2011 bis 2016 für Lazio gespielt. Gestern bei Amazon Prime hat der direkt gesagt, er wäre bereit. Jetzt übernimmt aber erstmal der bisherige Co-Trainer Giovanni Martuschiello.
Borussia Dortmund muss heute Abend im Achtelfinalrückspiel in der Champions League auf Julian Riasson verzichten. Riasson hat eine Hautentzündung und konnte deswegen auch das Abschlusstraining am Dienstagnachmittag nicht absolvieren. Der BVB empfängt zu Hause PSV Eindhoven. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. Wichtiges Spiel für den BVB, das könnt ihr natürlich in der Kicker-App bei uns live im Ticker verfolgen. Und sonst sprechen wir natürlich auch morgen im Kicker-Daily darüber. Beim VfB Stuttgart herrscht hinter den Kulissen ein Machtkampf. Der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Vogt wurde abgewählt, Tanja Gönner als seine Nachfolgerin installiert. Mit Gönner wird erstmals in der Geschichte eine Frau den Aufsichtsrat des VfB leiten. Sie ist unter anderem lebenslanges Mitglied bei Stuttgart und war unter anderem Ministerin des Landes Baden-Württemberg.
Genau, so viel mal zu den Fakten. Vogt kam im Zuge der Verkündung gar nicht zu Wort. Das hat eine besondere Brisanz durch ein Versprechen gegenüber den Mitgliedern, das 2017 getätigt wurde. Die ganze Situation ordnet jetzt mal unser Experte Benny Hofmann für uns ein.
Das ist insofern problematisch, als dass die VfB-Mandatsträger damals 2017 im Zuge der heiß diskutierten Ausgliederung in eine Profifußball-AG, nämlich den Mitgliedern versprochen haben, dass der Aufsichtsratsvorsitz in der AG stets beim EV-Präsidenten bleibt. Dies ist nun offenkundig nicht mehr der Fall. Tanja Gönner beerbt ihn vorerst. Und insofern dürfte das noch für heiße Diskussionen sorgen. Ein Machtkampf beim VfB Stuttgart steht unmittelbar bevor. Dass das Vogtlager die Demission auf sich sitzen lässt, ist schwer zu vermuten. Mutmaßlich geht es da jetzt erst so richtig los.
Werbung.
Matthias, was hast du denn da? Kobra oder Shark?
Ich mag zwar den weißen Hai, aber das hier ist die Kobra.
Okay, an alle Leute, die jetzt denken, was ist mit denen zwei los? Also, wir tauschen keine Tierkarten, aber wir reden über Holy, eine neue Variante von Soft- und Energy-Drinks aus Deutschland. Und du bist Fan von der Zitrus-Kobra, ich eher vom Gorilla mit Traubegeschmack. Holy kam dir im neuen Jahr gerade recht, kann man sagen.
Ja, absolut. Ich wollte wegkommen von dieser braunen Brause, die ihr alle kennt. Die habe ich viel zu viel getrunken, aber so ganz ohne Energieschub geht's dann doch nicht bei mir. Und da hilft mir jetzt Holy. Einfach das Pulver mit Wasser mixen, fertig.
Ich musste natürlich gleich mit dir testen und am Anfang war ich schon skeptisch. So bunt und mit diesen Tierköpfen, das sah schon ein bisschen wild aus. Ich muss aber sagen, ich bin sehr positiv überrascht, vor allem auch, als ich dann nachgelesen habe, was drin ist im Pulver.
Ja, genau, da ist kein Bullshit drin, kein Zucker, kein Taurin, sondern nur natürliche Aromen und Farbstoffe und natürlich Koffein. Die Drinks haben dadurch weniger Kalorien und sie sind auch deutlich günstiger, als wenn ich mir jetzt eine Energy-Drink-Dose im Supermarkt kaufe.
Ich bleib auch dran und mag nämlich auch neben den Energy-Drinks die beiden anderen Sorten, Iced Tea auf echter Teebasis und Hydration mit Elektrolyten und Mineralstoffen, super nach dem Sport zum Beispiel.
Das alles könnt ihr da draußen mit dem Starter-Set Deluxe super ausprobieren. Nutzt dazu doch direkt unseren Daily-Gutscheincode, der lautet KICKERDAILY5, alles in Großbuchstaben und am Ende die Ziffer 5, KICKERDAILY5. Wir verlinken euch alles zu Holy, aber auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß beim Testen.
Die nächste Pokalsensation ist perfekt, denn Saarbrücken schmeißt als Drittligist Borussia Mönchengladbach raus und steht im Halbfinale. Kleiner Funfact, Saarbrücken hat damit in dieser Saison mehr Siege gegen Bundesligisten als Darmstadt und Mainz. Die haben nämlich nur jeweils 2. Uns zugeschaltet ist jetzt Kicker-Reporter Timo Müller, der gestern im Stadion dieses Spektakel gesehen hat. Hallo Timo.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, hi Timo. Ganz kurz zur Einordnung. Wie laut war es gestern in der 93. Minute da in Saarbrücken?
Ja, das war natürlich wie eine Explosion, quasi auf den letzten Drücker. Man wusste, es ist der letzte Angriff und eigentlich hat ja auch schon gar keiner mehr daran geglaubt, dass Saarbrücken noch so einen Konter fahren könnte. Und dann ist das wirklich, ja, explosionsartig, das trifft es, glaube ich, rausgebrochen von allen Tribünen, außer der Gladbacher Kurve natürlich. Dieser Torschrei mit einer Mischung aus Unglauben einerseits und andererseits aber auch so eine Bestätigung, die zu greifen war, wir haben es tatsächlich wieder geschafft, denn es war ja so eine Duplizität der Ereignisse zum Bayern-Spiel auch. Das Spiel plätscherte lange vor sich hin und in der Nachspielzeit dann der Lucky Punch. Und genau das war ja auch so eine Parallele, die so in den letzten 10 Minuten des Spiels viele um mich rum auf der Tribüne, also Journalistenkollegen, aber auch ganz normale Zuschauer, Saarbrücken, Anhänger, die alle das so beschworen haben, ach, jetzt läuft's wieder wie gegen Bayern, das sieht doch ganz genauso aus, der Gegner hat viel Ballbesitz, der Gegner dominiert, wir stehen hinten drin, eigentlich wartet man aufs Tor des Favoriten und dann kommt dieser eine Konter, so war es gegen Bayern, das haben also ganz viele so im Spaß beschworen und tatsächlich ist es dann genauso gekommen und diese gemischte Atmosphäre aus Spannung, aus Unglauben und dann aus Bestätigung und Freude, die hat sich in diesem Torschrei, der wirklich dann wie ein einziger Schrei, wie ein lauter Knall gekommen ist, dann entladen.
Was glaubst du denn, woran lag das, dass es wieder mit der mehr oder weniger letzten Aktion, letzte Sekunde dann eben noch zu diesem Tor geführt hat? War Gladbach mit den Gedanken schon in der Verlängerung? Hatten die das Spiel schon abgehakt?
Ja, eben gerade nicht aus Gladbacher Sicht, denn man hat wirklich den Eindruck gehabt, die Gladbacher versuchen unbedingt das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden und das das war auch etwas, was sie sich selbst dann hinterher vorgeworfen haben. Warum sind wir so viel Risiko noch eingegangen und haben damit diesen Konter ja praktisch heraufbeschworen? Also wenn man sich die Szenerie auch nochmal anguckt, dann man sieht, dass die Gladbacher ganz hoch pressen in der Saarbrücker Hälfte und damit einen riesen Raum bieten und eben gerade nicht sagen, wir verwalten das jetzt mal, dann gehen wir in die Verlängerung und es gibt dafür eigentlich gar keine rationale Begründung.
Ja, wenn wir mal auf die andere Seite schauen. In 3 von 4 Spielen im Pokal hat Saarbrücken jetzt den Treffer in der Nachspielzeit erzielt. Du hast Bayern schon angesprochen und in der ersten Runde gegen Karlsruhe war es genauso. Rüdiger Ziel, der Trainer, hat nach dem Spiel gesagt, er hat ganz bewusst über die Außen noch schnelle Spieler eingewechselt, um die Konter bis zum Schluss gefährlich zu halten. Ist das der Hauptgrund für diese unfassbare Qualität der späten Tore oder siehst du da noch eine andere Qualität beim FCS?
Ja, das ist natürlich eine Qualität, denn du brauchst Schnelligkeit, um die Konter dann zu fahren. Also diese Schnelligkeit, in dem Fall war es Fabio Di Michele Sanchez, der den Konter ja vorgetragen hat, den Ball nach vorne gebracht hat. Die brauchst du natürlich ganz einfach, sonst geht's nicht, sonst kannst du dem Gegner nicht weglaufen. Aber es ist auch zumindest jetzt gestern so ein ganz spezieller Glaube auch auf dem Feld dann doch da gewesen, denn was das Bemerkenswerte war, das hat Rüdiger Ziel dann ja auch betont, dass wirklich noch 3 Spieler mitgelaufen sind bis in den gegnerischen Strafraum und damit natürlich auch für Verwirrung gesorgt haben, auch Gladbacher Gegenspieler gebunden haben und damit diese Situation raufbeschworen haben, dass der Ball dann eben so durchrutschen konnte und wirklich dann dem Siegtorschützen, dem Kai Brünker, so vor die Füße gefallen ist und eben auch kein Gladbacher mehr eingreifen konnte, weil es gleich 3 gegnerische Spieler waren, um die man sich kümmern musste.
Dann lass uns doch mal auf die anderen Halbfinalisten gucken. Nur ein Bundesligist ist in diesem Jahr noch dabei, das gab es noch nie. Glaubst du, es ist nur Zufall diese Saison oder woran könnte dieses unverhältnismäßige Favoritensterben liegen?
Tja, das ist eine gute Frage, ob wir da wieder bei den Pokalgesetzen sind. Ich denke, man muss dann jedes Spiel wirklich individuell betrachten. Dann gab ja auch das ein oder andere Bundesliga-Duell dann. Also es hat sicher teilweise logischerweise mit der Auslosung zu tun. Tja, und es hat auch generell sicher damit zu tun, dass auch Bundesligisten, und das sieht man ja auch innerhalb der Bundesliga, sich schwer tun, so wie gestern Gladbach gegen, Gegner, die tief stehen, die die Räume eng machen um den eigenen Strafraum rum in der eigenen Hälfte und dann eben auf Konter setzen. Das ist ja ganz generell eine Spielweise, gegen die sich sehr viele Bundesligamannschaften schwer tun, auch innerhalb der Liga. Und das ist sicher dann eine sportliche Erklärung, warum so viele Außenseiter, die dann ja logischerweise, weil sie auch nur dieses Mittel der Wahl dann haben, die darauf setzen, die dann dem Favoriten das Leben schwer machen können. Dazu kommt dann sicher in dem einen oder anderen Fall auch ein Unterschätzen des Gegners oder siehe Gladbach gestern, das war ja auch eine Form, obwohl man ja wusste, niemand ist ja im Viertelfinale eigentlich mehr unterschätzt werden. Aber es war dann doch am Ende so, dass die Gladbacher offensichtlich nicht mehr glaubten, dass Saarbrücken noch ein Tor machen kann und diesen Konter fahren kann. Und so kommt eben einiges zusammen. Aber wenn du mich jetzt nach der sportlichen Begründung fragst, dann würde ich sagen, das ist in erster Linie das, der Außenseiter stellt sich hinten rein mit totaler Überzeugung auch und er weiß, das ist die einzige Chance, setzt das konsequent um und dagegen haben es dann eben auch die Favoriten sehr, sehr schwer.
Ja, Saarbrücken hat ja jetzt dreimal den haushohen Favoriten rausgehauen, dreimal Bundesligisten. Im Halbfinale geht es jetzt gegen Kaiserslautern. Da ist jetzt die Frage, was ist da drin? Also Kaiserslautern, sind die vielleicht durch eine weniger balldominante Spielweise sogar ein schwierigerer Gegner als jetzt die haushoch favorisierten Bundesligisten, wie du es gerade beschrieben hast?
Ja, also das wäre mein Gedanke tatsächlich auch, zumindest ein anderer Gegner. Und gleichzeitig muss Saarbrücken natürlich an seinen Methoden eigentlich festhalten. Also ich denke, es würde jetzt wenig Sinn machen, aus Saarbrücker Sicht als gefühlter Favorit in dieses Spiel zu gehen und versuchen, dominant zu spielen und am Ende in Konter zu laufen. Also das ist mit Sicherheit so, dass es ein anderes Spiel, eine andere sportliche Herausforderung wird für Saarbrücken, die in gewisser Weise auch sicher eine andere Herangehensweise erfordern wird. Und die Kunst wird dann sein, aber die ureigenen Stärken dann eben nicht aus dem Blick zu verlieren.
Leverkusen ist jetzt als letzter Bundesligist und aktueller Tabellenführer natürlich der absolute Favorit im Pokal. Was glaubst du, wird es für Leverkusen jetzt eine Art Selbstläufer oder woran könnten die Leverkusener noch scheitern? An Saarbrücken dann im Finale?
Ja, warum nicht? Das ist ja die Neuauflage des Halbfinales 2020. Da hat Saarbrücken also noch eine Rechnung offen, mal spaßhaft gesagt. Woran kann Leverkusen scheitern? Also normalerweise, da sagt man dann auch gerne, das ist auch abgedroschen, nur an sich selbst, indem sie eben genau glauben würden, das sind jetzt Selbstläufer, aber so kurz vor diesem Erfolg, also schon im Halbfinale, da glaube ich daran nicht mehr, dass Leverkusen jetzt irgendein Spiel auf die leichte Schulter nimmt. Das könnte ich mir in der ersten oder zweiten Runde dann vorstellen, aber in diesem Stadium des Wettbewerbs nicht mehr. Und Leverkusen hat jetzt auch die ganze Saison über wirklich Konsequenz gezeigt und auch gezeigt, dass diese Mannschaft nicht anfällig ist für solche Konstellationen. Also ja, ich würde voll auf Leverkusen setzen. Der Begriff Selbstläufer, der passt dann ganz generell nicht zum Sport, aber so wie es gemeint ist in diesem Kontext, kann man nur davon ausgehen, dass Leverkusen Pokalsieger wird. Klar.
Dann danken wir dir erstmal für deine Einordnung, wünschen dir noch einen schönen Nachmittag und schauen mal, wer es denn dann am Ende wird.
Ja, vielen Dank. Euch auch.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Wenn beim DFB der Posten des Nationaltrainers besetzt werden soll, ist ja in letzter Zeit ein, zwei Mal passiert, diskutiert halb Deutschland und wir als Medien sind ganz vorne mit dabei. Und der Posten ist nur einem sehr ausgewählten Kreis an Trainern zugänglich, beziehungsweise wer da überhaupt in Frage kommt, das ist überschaubar. Mhm. Ganz anders gestaltet das jetzt aber mal Nigeria, diese Trainersuche, Yannick. Der Verband postete auf seiner Webseite nämlich eine ganz offizielle Jobausschreibung, also wie auf jedem Jobportal. Ja. Hast du es mitbekommen?
Ich habe es gelesen. Ich finde es ziemlich wild. Ich habe es ehrlich gesagt aber noch nicht so weit reingelesen. Was sind denn jetzt die Anforderungen? Kann ich mich da auch bewerben?
Ich kann es dir ja mal vorlesen. Also ja, Trainerqualifikation, um eine Nationalmannschaft zu führen, ist notwendig. Dann nachgewiesene Erfahrung im Management von Fußballmannschaften auf höchstem Niveau. Jetzt ist die Frage, wie definiert man höchstes Niveau? Und eine Erfolgsbilanz soll vorgewiesen werden. Also viele Siege als Trainer und Kenntnisse im afrikanischen Fußball sind vorteilhaft, aber keine Voraussetzung. Also, Yannick, fühlst du dich angesprochen? Könntest du der neue Nationalcoach von Nigeria werden?
Ja, also du sprichst es auf höchstem Niveau an. Ich habe mal im Sommerferienlager die U9 trainiert vom Nachbarverein. Wir haben das Abschlussturnier gewonnen. Genau, U9.
Okay, ja.
Wir haben das Abschlussturnier gewonnen. Also Erfolgsbilanz, viele Siege kann ich auch vorweisen. Ja, also ich bin trotzdem ein bisschen misstrauisch, ob ich dafür geeignet wäre. Kennst du jemanden, der es machen würde?
Naja, also Tuchel ist ja ab Sommer frei, ne? Da ist ja seine jüngste Erfolgsbilanz jetzt allerdings nicht so proper. Ich würde sagen, da bist du vielleicht sogar eher im Vorteil. Weiß nicht, ob Nigeria das reicht, was Tuchel da gemacht hat bei den Bayern. Und sonst im Notfall würde ich sagen, macht's einfach Berti Vogts nochmal, oder? Der war ja schon 2007 bis 2008 Trainer dort.
Ja, der hat dann zumindest auch schon die Kenntnisse des afrikanischen Fußballs.
So ist es.
Dann sagen wir für heute Tschüss und wünschen euch noch einen schönen Feierabend. Ciao, ciao.
Tschüss. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.